Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Das Podcast-Format. Mein Name ist Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Und mein heutiger Gast ist Alexandra Hagemann. Wir sprechen zum Thema neuronale Mitarbeiterbelohnung, ein Glücksfall für Führung. Hallo, liebe Alex, schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, hallo Stefan und vielen Dank für die Einladung.
Unser Format beginnt hier immer mit diesen 5 Sätzen zur Vervollständigung. Und so frage ich dich jetzt oder bitte dich, folgende Sätze zu vervollständigen. Gute HR-Arbeit ist für mich.
Die Frage alleine ist schon eine Herausforderung und genau das, finde ich, ist auch genau die Herausforderung in HR. Die gute HR-Arbeit ist wie viele kleine Zahnräder, die super ineinander fassen. Und das braucht's einfach, weil wir halt nun mal so unterschiedliche Bereiche haben. Ich denke mal nur, ne, allein Payroll und PE sind völlig unterschiedliche Aufgaben. Insofern, es muss gemeinsam ineinander greifen und dabei eben eine gute Kombi aus strategischer, pflichtbewusster, aber eben auch ja, menschen- und mitarbeiterorientierten und auch werteorientierten Zusammenarbeit sein.
Jawohl. Ein herausragender HR-Dienstleister zu sein, bedeutet für mich?
Bedeutet für mich nicht nur Dienst zu leisten, sondern Unterstützer und Enabler zu sein. Das heißt, wir verstehen uns da als interagierender Teil, der nicht immer bequem ist, der aber tatsächlich in einer Wechselwirkung steht und genau diese Relevanz und auch den Austausch kennt und dementsprechend auch mal nutzt und eben nicht nur bequem ist, sondern vielleicht auch ein bisschen fordert.
Absolut, klingt gut. Kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf. Einen guten Arbeitgeber zeichnet aus,
dass wir von komplett oben C-Level bis unten wissen, dass wir in einem Boot sitzen und das kommunizieren. Wir müssen wissen, was ist unsere Vision, wo geht's eigentlich hin? Und dann müssen wir wissen, was ist jetzt meine Mission, was ist meine Aufgabe, was ist tatsächlich das, was ich dazu beitrage, dass wir erfolgreich sind.
Sehr schön. Ich liebe diese Klarheit. Wenn ich nochmal in den Beruf neu einsteigen würde, bin ich gespannt.
Ach ja, ich habe mich das auch gefragt, zumal ich ja glücklicherweise Beruf und Berufung gefunden habe. Aber tatsächlich würde ich dann nicht nebenher promovieren, nicht nebenher in der Uni arbeiten und nicht nebenher mich auch noch selbstständig machen, sondern doch mich dazu zwingen, eins nach dem anderen zu machen. Aber ich muss auch gestehen, ich bin unglaublich dankbar für alle Erfahrungen, ob es Erschöpfungsspirale oder ähnliches sind, weil sie mich natürlich auch ausmachen und auch meine Klienten merken, hey, die weiß, wovon sie spricht, wenn sie auch irgendwie von Burnout und Ähnlichem sprechen kann und weiß auch, wie man aus dunklen Tagen wieder rauskommt.
Sehr gut. Und als letztes mein persönlicher Tipp an die HörerInnen.
Lebt eure Stärken, spürt den Erfolg. Es klappt nur dann, wenn wir unser Belohnungssystem aktivieren, wenn wir auch wirklich Spaß und Freude dabei haben, weil dann haben wir tatsächlich dieses Thema auch intrinsisch motiviert. Dann haben wir Bock drauf und dann gehen wir auch mal eine extra Meile, nicht immer, aber gelegentlich, um einfach einen Erfolg durchzusetzen, zu entwickeln und zu feiern.
Wunderbar. Jetzt kennen wir uns ja schon einige Jahre, haben häufiger zusammen die Bühnen gerockt, mit dir auch als Moderation und ähnliches. Es kennen dich aber noch nicht alle. Magst du dich einfach kurz mal selbst vorstellen?
Ja, gerne. Also, wenn ich ganz nett klingen möchte, dann sage ich einfach nur, ich bin die Frau mit den bunten Jacketts, die lächelt und winkt. Und die fachliche Erklärung ist, ich bin tatsächlich die Pädagogin unter uns. Also, ich habe Erwachsenenbildung studiert, da hat man dann Psychologie, Soziologie, in meinem Fall zum Glück auch Neuropsychologie noch nebenher, auch Medienpädagogik hatte ich noch. Und ich mache nichts anderes, als Menschen zu entwickeln. Das heißt, ich sage immer, ich bin Trainerin, Moderatorin und Coach und ich baue die Brücken zwischen den Menschen. Zum einen da, wo ich stehe und da, wo ich hin möchte, aber halt eben auch zwischen den Teams. Das heißt, ich arbeite viel in Teamentwicklungen und Führungskräfteentwicklungen und dabei arbeiten wir natürlich immer am Menschen. Und genau das ist dann mein Part. Nicht die strategische Ausrichtung, aber vielleicht die Umsetzung der Strategie im Team.
Mhm. Jetzt bist du für mich irgendwie sowas wie so eine Art Multitalent, ja, in verschiedenen Art und Weisen kommt dein Name immer wieder ins Spiel. Und jetzt freue ich mich heute, dass wir mal über das Thema neuronale Mitarbeiterbelohnung sprechen. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so selbsterklärend. Mhm. Insofern gibst du mal so einen kleinen Mindset. Was versteht man denn jetzt unter neuronaler Mitarbeiterbelohnung?
Genau, also das wirkt auch immer so, als hätte ich einen Bauchladen, aber tatsächlich passt alles total gut zusammen, weil wie gesagt, ich bin diejenige, die mit den Menschen arbeitet. Und bei Menschen heißt es immer so schön, die verändern sich ja nicht. Aber jetzt stell dir vor, du entdeckst einen Mehrwert, warum du dich entwickeln solltest, ein Ziel, wo du sagst, Mensch, da würde ich gerne hin, in der und der Situation würde ich gerne so reagieren, agieren, dass es mir auch noch weiterhilft, dass ich vielleicht eben nicht dominant agiere, sondern immer noch, auch wenn ich mich angegriffen fühle, strategisch oder durchdacht hinleiten kann, dass ich im Team feststelle, die Person triggert mich. Aber ich weiß, am Ende des Tages ist es super hilfreich, wenn wir gemeinsam, weil wir gemeinsam in einem Boot sitzen, eben auch gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Wenn ich dich vielleicht persönlich nicht leiden kann, aber ich weiß, das, was du leistest, das hat einen unglaublichen Mehrwert. Und deswegen geht es natürlich darum, dass wir am Ende des Tages immer noch motiviert sind und deswegen neuronale Mitarbeiterbindung. Das heißt, wenn ich meinen Job gerne mache, wenn ich weiß, okay, da sind auch Menschen bei, die mir vielleicht persönlich oder privat nicht liegen, aber ich weiß, wenn sie unserer Mission hier gegenüber positiv gestimmt sind und hilfreich sind, zappalott, dann schaffen wir es, gemeinsam zu arbeiten. Und das kriegen wir nicht hin mit externen Benefits. Das klappt kurze Zeit, aber über kurz oder lang wird's nichts. Und das kennen wir alle aus der Beraterbranche, aus dem Consulting. Ja, irgendwann stellen die Leute fest, Geld ist nicht alles und Job macht vielleicht doch keinen Spaß und dann wechseln sie.
Mhm. Das Thema Benefits können wir, glaube ich, gleich dann nachher nochmal besprechen. Was mir jetzt gerade auch so, als ich das selber nochmal ausgesprochen habe, Mitarbeiterbelohnung, ja, gefühlt steckt da ja irgendwie so ein ungleiches Kräfteverhältnis drin. Da gibt's einen, der belohnt die anderen, ne, sozusagen. Der Vorgesetzte, die vorgesetzte Person belohnt die Mitarbeitenden. Ist es in diesem Sinne zu verstehen oder ist es vielleicht auch eher was, wenn es neuronal wirkt, was in den Menschen selber passiert, dass sie sich quasi selber belohnen, in Anführungszeichen?
Genau, also alles, was von extern an Belohnung kommt, ist immer nur kurz wirksam. Also wir schaffen es nur circa so 3 Monate lang, verliebt zu sein. Warum? Weil sich unser Belohnungssystem daran gewöhnt. Und genau so ist es mit Gehaltserhöhungen und Ähnlichem. Es ist irgendwann leider normal. Und deswegen entwickelt sich ja auch die Gesellschaft gerade so, dass wir immer weiter uns immer besser und immer luxuriöser entwickeln, weil wir uns eben total selten damit zufrieden geben können, weil das System dann eben keine Endorphine und Opiate mehr ausschüttet. Das heißt, wenn wir über Belohnung reden, dann ist es natürlich etwas, was von außen kommen kann. Wesentlich sinnvoller ist es aber, wenn ich quasi mein eigenes Motivationssystem steuere. Und bei Motivation ist es so, habe ich quasi eine Belohnungsaussicht, dann bin ich motiviert, das zu erreichen. Das heißt, ich habe eine Antriebsenergie. Und die ist wesentlich geschickter, weil sie eben am Ende des Tages eine Ausschüttung an Belohnung verspricht. Wenn ich aber zum Beispiel einen Job habe, der mir überhaupt gar keinen Spaß macht, dieses klassische Freitagnachmittag schon Bauchschmerzen, weil ich Montagmorgen hinkomme, dann habe ich gar keine Belohnungserwartung und tatsächlich haben wir dann ein komplett anderes System im Körper. Also bei Motivation reden wir vom mesotelenzephalen Dopaminsystem, nur dass wir es mal gehört haben. Ja?
Dann.
Und wenn ich aber quasi ja Vermeidung habe, weil ich erwarte eben nichts Positives, sondern was Negatives, dann ist es tatsächlich Amygdala gesteuert. Also es ist ein komplett anderer Bereich in unserem Gehirn, in unserem Körper. Und das heißt, ich habe eher einen Fluchtgedanken. Warum sollte ich mich denn dahin begeben, wenn ich keine Belohnungserwartung habe? Das ist anstrengend, das macht keinen Spaß. Mhm. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gute Kombi hinbekommen aus diesem Mehrwert. Ja, auch wenn es immer so gemein klingt, dass Menschen angeblich immer nur nach Mehrwert denken. Ja, unser Belohnungssystem und unser Körpersystem denkt genauso. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich das uns bewusst machen. Weil ich sage mal, wenn wir bei Null anfangen und eine Belohnungserwartung haben, super. Ja, dann haben wir zumindest diesen positiven Antrieb. Wenn wir ja aber bei -10 starten in dem Sinne, weil eigentlich möchte ich ja weg davon, dann habe ich einen viel größeren Aufwand. Und da können wir eben auch noch differenzieren aus der Neurobiologie heraus zwischen Energie zum Bewegen und Belohnung und körpereigener Energie. Und das ist wichtig, weil wenn wir die körpereigene Energie vergessen, landen wir im Burn-on oder Burn-out.
Okay, und jetzt musst du vielleicht nochmal uns ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie wirkt denn jetzt so die klassische Vergütung, die ja vertraglich auch vereinbart ist, ne, und die bestenfalls auch fair ist, die eine gewisse Motivationswirkung ja haben sollte? Und wie wirken denn Benefits in diesem Zusammenspiel der neuronalen Mitarbeiterbelohnung?
Also am Anfang ist es so, dass die das super finden. Also wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme oder ähnliches, dann ist es super, dann bin ich hoch motiviert. Leider wird es irgendwann Standard. Und das heißt, wenn ich natürlich eine Vielfalt habe, dann kann das super, super hilfreich sein im Sinne von, hey, jetzt kann ich das Gym noch nutzen oder jetzt kann ich da mein Jobrad noch nutzen, jetzt kann ich das im Privaten noch nutzen. Aber am Ende des Tages sind es tatsächlich positive Erlebnisse, die dazu führen, dass wir immer noch gerne arbeiten. Das heißt, ich finde es immer so lustig, ne? Der Obstkorb wird immer verschrieben. Spannenderweise ist er immer leer, wenn ich irgendwo hinkomme. Ja, also es wird ja immer noch genutzt, aber die Leute sehen es halt eben nicht mehr als neu an und dann kommt halt Standard. Und so ist es mit verschiedenen Dingen. Das heißt, am Ende des Tages brauche ich die Menschen und die Arbeit, die mir positive Erfahrungen, positive Erlebnisse schaffen. Und da geht es natürlich auch darum, dass ich Ziele setze als Führungskraft, dass wir Ziele feiern. Ich mache zum Beispiel super gerne mit Team, also mit Projektteams, so 2-3 Monate vor Abschluss ein Projekt oder ein Teamworkshop. Warum? Weil wenn es stressig wird, knallt's eh. Das heißt, wir gucken jetzt, welche Unstimmigkeiten wir haben. Wir gucken jetzt, dass wir gemeinsame positive Erlebnisse haben, um dann gestärkt auf die Zielgerade zu gehen. Ob wir unser Ziel nämlich gut erreichen, wissen wir nicht. Und meistens haben wir dann auch keine Zeit mehr, es zu feiern. Und deswegen nutzen wir sowas quasi im Vorfeld, dass wir da wirklich alle nochmal in dem Sinne darauf briefen, hey, jetzt geht's um die Wurst. Wo knallt es? Wen kannst du gerade überhaupt nicht, damit wir das ausräumen? Und dann sind die wieder motiviert.
Das klingt jetzt erstmal super einleuchtend. Wenn wir dann mal in die Praxis rausschauen, sind wir gerade, glaube ich, wieder in so einer Phase, wo alle drüber reden, arbeiten wir zu wenig, sind wir zu faul, ist zu wenig Performance in dem Arbeiten drin. Und wenn jetzt du quasi wahrscheinlich zu Recht mit dem Thema neuronale Mitarbeiterbelohnung sagst, na, lass uns auch Erfolge feiern, dann triggert das vermutlich schon die ein oder andere Führungskraft und sagt, ja, das ist mal Schluss mit Feierei, jetzt muss mal wieder gearbeitet werden, ne? Wie begegnest du diesem Einwand, der sicherlich in der Praxis auch das ein oder andere Mal von Beteiligten im Prozess kommt?
Also tatsächlich ist es ja so, dass wir insgesamt gerade auch wieder Weiterbildungen insgesamt schon wieder streichen und Menschen das aber auch häufig als Pflicht ansehen, anstatt als Chance. Und natürlich kommt keiner zu mir und sagt, ich hätte gerne einen Teamworkshop und lassen Sie uns mal über neuronale Mitarbeiterbindung reden. Ne? Das ist so ungefähr so wie, wir können gerne Fehlerkultur machen, aber eigentlich brauchen wir ein psychologisches Wertesystem, was dahinter ist und ein Wohlbefinden. Ja? Und das sind oder psychologische Sicherheit, das sind Sachen, die kommen gar nicht, sondern tatsächlich die Argumente, die dafür liegen, liegen tatsächlich in der positiven Psychologie. Da gibt es auch Permalied von Dr. Markus Ebner, der forscht da unglaublich viel dazu. Und wenn wir dann erleben, dass wir wieder motivierter sind, dann kommt ja automatisch auch die High Performance zurück. Das heißt, wenn ich weiß, wofür mache ich das, dann möchte ich ja auch gut sein. Und ja, Leute, wir haben immer wieder ein Up and Down. Früher haben mir die Menschen und die Firmen vor allen Dingen erzählt, dass sie alle 10 Jahre eine Krise hatten. Das kommt ja heute viel schneller. Das heißt, wir müssen bitte zwischendurch mal durchatmen, um auch dann zu schauen, was lief nicht so gut, was lief gut, um dann ins nächste Projekt zu gehen. Das ist so ein bisschen wie beim Bergsteigen. Man feiert den Gipfel, aber viele zelebrieren auch den Abstieg, weil genau da denken sie drüber nach. Wann bin ich blau geworden? Wo hätte ich vielleicht eine andere Socke anziehen müssen? Wann hätte ich einen Energieriegel nehmen müssen? Mhm. Und das dürfen wir in Unternehmen und in Teams auch wahrnehmen, dass wir bewusste Etappen gehen und damit eben auch zwischendurch mal dafür sorgen, dass wir mal ganz kurz durchatmen können, was nicht heißt, dass wenn wir uns da strategisch, menschlich und Co. nochmal in Ruhe ausruhen beziehungsweise eben neu aufstellen, dass wir dann nicht sogar besser sind. Etwas, was wir im Sport zum Beispiel übrigens immer machen. Ja, der Mensch braucht Anspannung, Entspannung. In der Entspannung passiert ja aber ganz, ganz viel, auch wenn ich in dem Moment beim Fußball keine Tore schieße.
Absolut. Du hast jetzt das Thema Führung auch schon angeschnitten mehrfach. Zu unserem Format gehört ja auch dazu, dass wir ChatGPT einen Roast erstellen lassen und quasi die Webseite von dir mal schon ein bisschen durch die KI durchmangeln lassen. Ich habe jetzt mal einen Teil davon rausgenommen, würde den gerne auch vorlesen und da geht es nämlich genau um das Thema Führung. ChatGPT sagt, oh, und dann haben wir hier positive Führung, in Anführungszeichen. Das klingt so, als gäbe es eine dunkle Parallelwelt der negativen Führung. Vermutlich mit endlosen Meetings und Excel-Tabellen voller KPIs, die niemand jemals verstehen wird. Und dann die große Errungenschaft, ein starker Teamzusammenhalt. Heißt das, dass alle immer nur einer Meinung sind und dass es keine Meetings mehr gibt, in denen nur einer redet und der Rest gedanklich seine Einkaufsliste ergänzt?
Also das wäre praktisch.
Genau, diese Begriffe da bei dir rausgenommen. Und jetzt so die Frage mit Blick auf Führung. Lässt sich denn jetzt auf der Basis, die wir gerade besprochen haben, so etwas wie eine positive Führung, dieser Begriff kam ja, etablieren? Was muss denn dafür konkret erfolgen?
Also, erstens sind natürlich Meetings mit KPIs und Co. für manche Menschen total genial. Ja, also da, wir kennen viele Leute, die da Daten lieben, die finden das super. Der Punkt ist der, bevor ich dir sage, wie positive Psychologie funktioniert und was ist oder auch Positive Leadership, was Sinn macht, drehen wir das Ganze doch mal um. Es gibt Professoren, und man verzeihe mir das Wort, die sagen ganz klar, macht das Unternehmen zur arschlochfreien Zone. Habt ihr es alle verstanden? Ich muss mir jetzt wieder meinen Mund waschen gehen. Ja, aber das A-Wort. So, was machen wir? Wir wissen, dass wir Menschen im Unternehmen haben, die ziehen die Stimmung runter, aber sie leisten gute Arbeit. Mhm. Ich habe eine Person, die gute Arbeit leistet. Ich habe aber in dem Team vielleicht 6, 7 Leute, die von ihm dementsprechend oder von ihr transaliert werden, alleine schon von der Stimmung her. Manchmal haben wir das, dass Menschen ins Büro kommen und in dem Moment merken wir das schon. Das heißt, wenn wir in Richtung Positive Leadership denken, geht es auch darum, positive Energizer hineinzubringen. Das heißt, Menschen, die gemeinsam unseren Spirit hervorrufen. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen keine toxische Positivität. Es geht nicht darum, dass wir jeden Morgen mit einem Pseudostrahlen ins Unternehmen kommen und sagen, ach, wie schön. Aber es geht darum, dass wir den Wert untereinander schätzen. Und damit meine ich keine Bullshit-Bingo-Aktion. Jedes Team sagt mir, sie möchten wertschätzend und respektvoll miteinander arbeiten. Aber was bedeutet das? Mhm. Es bedeutet, dass ich das Anderssein wieder akzeptiere, toleriere, dass ich den Mehrwert daraus ziehen kann, dass ich ganz klar sagen kann, hey, ganz ehrlich, Leute, mit Zahlen könnt ihr mich manches Mal jagen. Ja, ich weiß, wie wichtig sie sind, aber lass sie mich nicht selbst erheben. Gib sie mir und dann kann ich sie zur Argumentation weiter nutzen. Und es gibt aber andere, die lieben es, sie rauszusuchen und zu analysieren. Wunderbar, das ergänzt sich, aber ich darf nicht das andere in dem Moment negativ machen. Das heißt, es ist eine Kombination sowohl aus dem, was wir oder wie wir handeln, als auch das, was wir an Werten vertreten. Und ich glaube, auch diese hierarchische Welt, die hat uns gezeigt in den letzten Jahren, wir brauchen durchsetzungsstarke Menschen, ja, aber wir brauchen keine Dominanz, die im Zweifelsfall Stimmungen und Co. und eben gegen Werte agiert und das runterzieht. Und genau deswegen brauchen wir dieses positives Mindset. Mhm. Und das funktioniert überall. Ja, also ich erlebe dann ganz, ganz häufig, dafür haben wir keine Zeit. Ja, Leute, ich habe in 22 eine Trainingseinheit ja gehabt, Ready to Manage, mit IT-Lern und den Führungskräften in Head-Off-Ebenen. Wir haben mit denen den europäischen Trainingspreis am Ende gewonnen, weil wir festgestellt haben, wie wichtig es ist, die Menschen positiv wiederzuführen. Also ressourcenorientiert, gemeinsam auch mal Spaß haben. Mhm. Im Zweifelsfall sind die mal rausgegangen und haben im Winter eine Schneeballschlacht gemacht. Hey, das waren 10 Minuten, okay, bis alle Winterjacken und Stiefel wieder aus waren, vielleicht nochmal 5. Aber was meinst du, wie hochmotiviert die danach an die Arbeit gegangen sind und festgestellt haben, hey, das ist super wichtig, dass ich das noch schaffe. Und dann gehst du die Extrameile, weil du genau weißt, ich weiß, wofür ich es tue. Und ich möchte auch nicht derjenige sein, der hier im Kollegenkreis am Ende die Aufgabe nicht bekommt.
Absolut. Es klingt so ein bisschen nach dem Thema stärkenorientierter Einsatz. Es klingt nach Arbeitspräferenz, Beachtung und alles das, was du so gesagt hast, nach dem Motto, ja, KPI gerne, aber lass ihn mich nicht erheben. Andere Person im Team sagt, das ist genau mein Ding, deswegen ja auch die Teamarbeit. Ich glaube, das habe ich ganz gut verstanden. Jetzt mal ein bisschen flapsig gesprochen oder gefragt. Gibt es so eine Art optimale Mischung aus finanziellem Anreiz, / Benefits, Anerkennung und Entwicklungsmöglichkeiten? So im Learning gibt es ja diese 70-20-10 Methode, ja. Vielleicht gibt es ja auch in diese Richtung was und sagt, okay, steuert über extrinsisch maximal 20%, den Rest macht ihr X und Y. Hast du da sowas parat?
Nee, ganz einfach aus dem Grund, weil es ja individuell abhängig ist. Bin ich gerade in der Situation, dass ich mich alleine finanzieren muss, Kredite abzahlen muss, was auch immer, kann ich das Geld, was reinkommt, vielleicht ganz anders wertschätzen, als wenn ich sage, mei, ob jetzt 5 oder 10 mehr auf dem Konto liegen oder nicht, ist mir egal, hat eine andere Bewertung. Ja, das heißt, es gibt schon die Zahlen, dass wir sagen können, das und das braucht man, um eine Grundversorgung zu haben. Wobei auch du weißt, das ist in Deutschland ja völlig unterschiedlich, was ein Lebensmittel kostet, was tanken kostet und so weiter. Das heißt, auch da können wir nicht allgemein das Ganze sagen. Aber es hat halt tatsächlich mit deiner Situation zu tun. Und ich weiß gar nicht, vor Jahren hieß es mal, wenn man 87.000 brutto hat, dann ist alles andere da oben drüber gedeckelt, dann ist es wurscht, ob es jetzt 92.000 oder 94.000 sind. Das sind natürlich aber Summen, die werden viele von uns niemals erreichen. Ja, das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Und insofern, es muss dein Einkommen zu deiner Lebenssituation passen. Und auf der anderen Seite ganz klar, schau dir die Pflege, die Kindergärten, schau dir Friseure an, die arbeiten hochmotiviert, weil sie ihren Job gerne machen und nein, sie bekommen bei weitem noch nicht mal das, dass sie sich alleine über Wasser halten können. Also insofern, es gibt keine Allgemeinformel dafür. Wichtig ist aber, wann gehe ich aus dem Team raus, wenn das toxisch ist. Na, wenn ich noch nicht mal mehr Spaß an der Arbeit habe, dann kannst du mir fast zahlen, was du möchtest, dann bleibe ich nicht, weil dieses Gefühl nehme ich ins Private mit. Man sagt so schön, bad is stronger than good im Körper. Und genau deswegen nehme ich dann diese negativen Emotionen noch länger mit als die positiven. Und insofern kann man leider keine 1:1 Formel geben.
Ja, für all diejenigen, die sich jetzt total inspiriert fühlen durch diesen Talk und sagen, da wollen wir was draus machen. Was sollten diejenigen denn tun? Was sind so erste Schritte, um sich diesem Thema zu nähern?
Also, das ist auch wieder sehr allgemein. Ich liebe ja deine allgemeinen Fragen, ne?
Es gibt hier ganz viel Entfaltungsmöglichkeiten.
Ja, genau. Fordere mich nur raus. Präzision ist ja genau meins. Also, pass auf. Das Individuum sollte herausfinden, was sind meine Stärken? Was ist das, was mich wirklich motiviert? Was ist das, was mich gleichzeitig aber sehr viel Energie kostet? Und Achtung, nicht Extrovertierte nur auf die Bühne stellen. Das ist ja so das, was wir aus der Psychologie kennen. Sondern schaut auf eure Neurobiologie. Das heißt, ich als Extrovertierte würde auf der Bühne zwar Belohnung ziehen, aber keine Energie. Danach ist mein Körper Akku leer. Das müssen wir differenzieren. Wir haben gerade gesagt, Zahlen liegen mir nicht. Ich kriege jeden Monat Lob von meinem Steuerberater, weil alles ordentlich strukturiert da ist. Also man kann sich die Dinge erarbeiten. Mittlerweile positiv bei mir bestimmt. Früher hätte ich es abgewertet. Das heißt, lernt euch kennen, schaut eure Selbstwirksamkeit an. Deswegen auch letztes Jahr das Buch Empowerment, weil es wichtig ist, dass wir handlungsfähig sind. Auf Teamebene schaut euch eure Aufgaben an. Schaut euch an, wem liegt was. Guckt, ob ihr vielleicht auch eine Aufgabenverteilung besser hinbekommt. Auf Recruiting-Ebene schaut genau, was ihr braucht. Ja, ich erlebe das bei Hiring-Managern ja, dann kriegen sie gesagt, was sie haben möchten an Kompetenzen, aber sie schauen nicht, passt das eigentlich in unser Team? Und spannenderweise sind dann häufig genau die Stärken, die vielleicht neu reinkommen, gar nicht die, die wir auch wirklich im Team haben wollen. Ja, und das heißt, auch da muss man schauen. Und auf Führungsebene, schau, dass dein Team freiwillig für dich arbeitet. Nicht, weil es ein Gehalt dafür bekommt, sondern weil sie dich schätzen, weil sie dich respektieren, weil sie wissen, dass du sich hinter sie stellst, gleichzeitig für sie auch mal eine Extrameile gehst, aber auch eben auch nur ein Mensch bist und deswegen sie und ihre Unterstützung brauchst.
Die Learnings.
Meine Learnings aus dem Talk mit Alexandra Hagemann. Erstes Learning. Mitarbeitende sind dann neuronal am meisten motiviert, wenn sie innerhalb ihrer persönlichen Stärken arbeiten können. Learning Nummer 2. Führungskräfte haben mit Positive Leadership, positiver Führung, ein einfaches, aber elementar wichtiges Instrument, um Mitarbeitende zufrieden zu machen und gleichzeitig die Performance zu steigern. Learning Nummer 3. Die Teammitglieder sollten die Vielfalt der vorhandenen persönlichen Eigenschaften und Motive zu schätzen wissen. Genau daraus erwächst ihre gemeinsame Stärke. Wunderbar, das sind tolle abschließende Worte. Ich sage vielen Dank, lieber Alex, dass du heute zu Gast warst bei Your HR Stage, der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir beide uns natürlich total über ein Like sowie ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Ciao, bye bye, macht's gut, lebt eure Stärken, spürt den Erfolg.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Mit Perso-Blogger Stefan Scheller. powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.